2-Wochen-Abschnitte,
Das ist
was
lauter,
natürlich eine
Marie.
längere Lektüre ist, aber inhaltlich eigentlich gar nicht so schlecht ist, denn beide Wochenabschnitte befassen sich mit der Errichtung des Heiligtums, der Wohnstätte Gottes und den Priesterkleidern. Das ist eigentlich etwas, könnte man sagen, was in der Tora sehr
Stimmt so ein bisschen.
unvermittelt kommt. Gott hat das nirgendwo vorher angekündigt, dass er so eine Wohnstätte haben möchte. Und das heißt dann, jetzt kommt zunächst die Aufforderung, wo auch der erste Abschnitt nach genannt ist, Truma, dass die Israeliten eine Hebe, eine Spende geben sollen, eben von allen möglichen Dingen, die gebraucht werden, um die Wohnstätte Gottes zu errichten. Das ist natürlich auch die Frage, da habe ich jetzt keine Quellen zu gebracht, wie sie denn mitten in der Wüste Hölzer, Gold, Silber etc. haben. Und natürlich auch eine der Theorien ist, dass sie einiges aus Ägypten mitgenommen hatten, wie wir ja auch gehört hatten, dass sie von ihren Nachbarn Gold- und Silbergefäße erbeten haben. Und dann beginnt die sehr detaillierte Schilderung, wie das Heiligtum gebaut wird. Und es
Okay.
fängt eigentlich an mit dem mittleren Teil, mit der Lade, in die dann später, das ist noch nicht in unserem Abschnitt, kommt im nächsten, in die die Tafeln mit den 10 Geboten gelegt werden soll. Und es wird dann weiter beschrieben, der Leuchter, der Tisch mit den Schaubroten, die davor stehen, der Altar, der außerhalb steht, schließlich dann die Zeltplanen, aus denen das Gebäude des Heiligtums gemacht wird, die Bretter, die es halten sollen. Und das ist einerseits etwas sehr Detailliertes. Andererseits, wenn man versucht, daraus wirklich zu verstehen, wie die Dinge denn nun ausgesehen haben, merkt man, dass das eigentlich keine genaue Anweisung ist. Darum ist bis heute viel Tinte vergossen worden, viele Zeichnungen gemacht worden, um zu überlegen, wie das denn genau ausgesehen hat. Und ich habe mir überlegt, dass ich nicht in diese detaillierten Dinge reingehe, sondern eher in die grundsätzlichen Fragen, die sich ergeben. Ähnlich geht es weiter mit den Priesterkleidern. Wir hatten ja eigentlich schon im Abschnitt vorher, wo schon die Priester erwähnt wurden, Aaron und seine Söhne, ganz unvermittelt. Und jetzt geht es eigentlich um die Kleider, die sie tragen sollen und dann auch die Opfer, die für ihre Einweihung dargebracht werden sollen. Und zunächst eigentlich auch so aus philosophischer Perspektive stellt sich die Frage, wozu ist eine Wohnstätte Gottes nötig? Und dazu habe ich einen Text von Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel, genommen, der ja auch so ein gewisserweise typisches jüdisches Schicksal dieser Zeit verkörpert. Einerseits war er eben auch geadelt, darum eben Don Yitzhak Abarbanel war Finanzier an den Höfen der Könige von Portugal und Spanien, konnte aber letztlich auch der Vertreibung der Juden aus Portugal und Spanien nicht entgehen und hat sein Leben dann in Italien geendet, wo er auch nochmal politische Rollen hatte. Und daneben ist er aber auch ein wichtiger Bibelkommentator und auch einer der wenigen, die nicht nur einen Kommentar zur Tora, sondern zu allen Büchern der hebräischen Bibel geschrieben haben und dazu auch philosophische Schriften gemacht hat. Und man merkt so auch so ein bisschen in dem Text, den wir hier haben, dass wohl auch so die Erfahrung von der politischen Unsicherheit ihn auch zu einem etwas pessimistischen Menschen über die Menschennatur überhaupt und über menschliche Herrschaft gemacht haben. Das schimmert auch so ab und zu mal durch. Jedenfalls fängt er mit der philosophischen Frage an. Warum befahl er, gepriesen sei er, die Wohnstätte zu machen und sagte, ich werde unter ihnen wohnen? Als wäre er, gepriesen sei er, etwas Körperliches, das begrenzte Ausmaße hat und an einen Ort gebunden ist, was das Gegenteil der Wahrheit ist. Denn er, gepriesen sei er, ist nicht körperlich und keine Kraft, die im Körperlichen ist. Und wie kann man ihm einen Ort zusprechen? Er, gepriesen sei er, sagt doch, aus Jesaja zitiert: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist es für ein Haus, das ihr mir bauen werdet? Und was für eine Ruhestätte? Und auch Salomo sagte über den Bau des Tempels: Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel werden dich nicht fassen, wie viel weniger dieses Haus, das ich gebaut habe. Und dies sind Aussagen, die einander widersprechen. Hinsichtlich der Cherubim, die nach der biblischen Beschreibung über der Bundeslade errichtet werden, die er gepriesen sei, er über der Sühneplatte zu machen befahl, scheint es, als würde man dabei das Verbot, mach dir keine Statue und keinerlei Bild von etwas, das oben im Himmel oder unten auf der Erde ist, also aus den 10 Geboten, übertreten. Und wie ist es möglich, dass er ihnen befahl, etwas zu machen, vor dem sie gewarnt worden waren? Hinsichtlich des Tisches und der Schaubrote auf ihm, wozu war ein solches Gebot nötig? 12 Brote, in denen Weihrauch ist, auf diesen Tisch zu legen, und die ganze Woche lang wird niemand von ihnen essen bis zum 7. Tag. War dies für den Höchsten nötig? Das Brot wird doch nicht dort gegessen, und er, gepriesen sei er, brauchte es nicht, denn er ist es, der allem Fleisch Brot gibt. Aber man sieht hier, hier kommt die philosophische Problematik auch dieser Zeit, mit der sich die allgemeine Philosophie unterschiedlicher Religionen zu dieser Zeit befasst, zu sagen, Gott ist doch im Grunde genommen jemand, den man nicht an einen Ort fassen kann, und wie kann man ihm einen Ort auf Erden machen, wo er dran gebunden ist, und er braucht sicherlich etwas, was Menschen ihm geben, um etwas zu essen zu haben. Also da kommen eine Menge an Überlegungen, wie man sich halt Gott vorstellen kann. Und Abravanel versuchte, eine Erklärung zu geben. Seine Absicht, gepriesen sei er, beim Machen der Wohnstätte, und ich habe absichtlich machen übersetzt, das spielt auch nachher noch eine Rolle, da werden wir uns in dem übernächsten Abschnitt mit befassen, weil das dasselbe Verb ist, was für die Schöpfung der Welt benutzt wird. Darum, es klingt ein bisschen holperig im Deutschen, aber um diese gleiche Übersetzung zu nehmen, habe ich also das immer mit machen wirklich wörtlich übersetzt. Seine Absicht, gepriesen sei er, beim Machen der Wohnstätte und ihrer Geräte war, dass sie nicht denken werden, er habe die Erde verlassen und sagen, dass sein Thron im Himmel sei und er den Menschen fern sei. Und um diesen trügerischen Glauben aus ihrem Herzen zu nehmen, befahl er ihnen, ihm eine Wohnstätte zu machen, als würde er unter ihnen wohnen, damit sie glauben, dass ein lebendiger Gott in ihrer Mitte ist und seine Vorsehung bei ihnen bleibt. Das ist gemeint mit, und ich werde unter den Kindern Israels wohnen, und ich werde unter ihnen umhergehen, der mit ihnen wohnt in ihrer Unreinheit. Es ist alles Gleichnis und Bild, um seine Gegenwart bei ihnen zu lassen und seine Vorsehung bei ihnen bleiben zu lassen. Und er befahl, das Becken und sein Gestell hinzustellen, um sie damit zu mahnen. Wascht euch, reinigt euch, entfernt das Böse eurer Taten. Und der Brandopferaltar, um dort ihre materiellen Begierden zu verbrennen und ihren bösen Trieb. Und im Tempel waren der Tisch und der Leuchter und der Weihrauchaltar, als wären es Geräte, um mit ihnen vor dem König der Welt zu dienen. Nicht, Gott bewahre, dass er, gepriesen sei er, irgendetwas davon nötig habe, sondern um es in ihren Seelen zu verwurzeln, dass er Gott in der Mitte ihres Lagers umhergeht, wie es poetisch gesagt wird im Hohen Lied, sieh, dieser steht hinter unserer Mauer, beobachtet durch die Fenster, wirft seine Blicke durch die Luken. Es ist angemessen, zunächst zu klären, ob es in der Wohnstätte und ihren Geräten Hinweise und Gleichnisse gibt, oder ob er, gepriesen sei er, seine Anweisungen dazu nur um der Ehre und der Pracht des Hauses willen gegeben hat, ohne weitere Absicht. Es sei fern von uns zu glauben, dass es in all dem keinerlei Gleichnis und Hinweis auf etwas anderes gibt, so dass die Tatsache, dass auf der Lade 2 Cherubim in der Form kleiner Kinder sind und sie Flügel haben, aber keine fliegenden Lebewesen sind, nur wie ein bedeutungsloses Werk erscheinen. Zweifellos lehrt und verpflichtet der Verstand, dass es darin Anmerkungen und Anweisungen für andere Dinge neben dem Wortlaut der Verse gibt. Aber Barnells Problem ist es eben zu sagen, wir können nicht sagen, dass Gott wirklich in einem Ort auf Erden ist. Und darum sagt er, es ist eigentlich nur, um den Menschen das Gefühl zu geben, dass Gott unter ihnen ist, das symbolisch auszudrücken, damit die Menschen sich nicht verlassen fühlen, dass also das Heiligtum ein menschliches Bedürfnis und nicht ein göttliches Bedürfnis sozusagen ist. Und nachdem er das grundsätzlich geklärt hat, kommt dann auch die Frage, ist das jetzt beliebig, die Geräte, die dort hineingestellt werden, die einzelnen Elemente der Wohnstätte, einfach, wenn es sie nun einmal gibt, muss sie halt bestimmte Geräte haben oder muss man wirklich in jedem Detail auch eine Bedeutung sehen? Und Abravanel findet, dass es dem Verstand widerspricht, dass es eine so detaillierte Erklärung gibt, wenn es eigentlich egal ist und es genauso gut auch anders hätte aussehen können. Und das sind ja auch die großen Unterschiede dann in der Erklärung der Wohnstätte und ihrer Geräte, ob man einfach versucht hat, nach dem Wortsinn so einigermaßen zu erklären, wie die Dinge ausgesehen hat, aber gesagt hat, letztlich hat das keine weitere Bedeutung. Oder eben, wie es Abravanel jetzt macht, eine allegorische Bedeutung zu nehmen. Also von dem Wortlaut wegzugehen und zu sagen, also wir können nicht seitenweise diese Sachen lesen, ohne dass es einen tieferen Sinn haben muss. Und auf diese Weise fängt er jetzt an mit einer allegorischen Erklärung. Ich habe jetzt einen Teil davon, was in den eckigen Klammern steht, zusammengefasst. Er sagt, es gibt vier Gruppen von Menschen, die in den vier Stoffen des Heiligtums präsentiert sind. Und das ist eigentlich, könnte man sagen, die in gewisser Weise die Gliederung der Gesellschaft, wie er sieht. Sie sieht, es gibt die Weisen, es gibt die Bauern und Handwerker, also alle, die mit ihren Händen arbeiten, das ist eine Gruppe. Es gibt die Soldaten und es gibt die Regierenden. Und versucht, die jetzt zu verteilen auf die vier Stoffe, aus denen die Wohnstätte und ihre Geräte gemacht werden. Und dann gibt es zunächst, es sind ja eigentlich dreifache Planen, die über die Wohnstätte gebreitet werden. Die ersten Planen sind aus relativ kostbarem Material, aus Blaupurpur. Also ich habe hier die Übersetzung von Benno Jakob übernommen: Blaupurpur, Rotpurpur, Scharlach und Linnen. Und das sieht Abarbanel als Symbol der Feinheit und des Nachsinnens und interpretiert es daher auf die Weisen. Dann gibt es die Planen aus Ziegenhaar, die Symbol der groben Arbeit der Bauern und Handwerker sind. Dann gibt es die rot gefärbten Widderfelle und die Tachaschfelle. Ich habe gesehen, auch in der Einheitsübersetzung hat man das Wort Tachasch stehen gelassen, weil man einfach nicht weiß, um welches Tier es sich handelt. Und von daher hat man es einfach so transkribiert. Und weil die eben rot gefärbt sind, sind sie das Symbol des Blutes, das die Soldaten vergießen. Und dann die Balken, auf denen alle diese Planen ruhen, die mit Gold überzogen sind, Balken aus Akazienholz, die mit Gold überzogen sind, sind Symbol des Reichtums und der Ehre der Regierenden. Also in dem Sinne erklärt er das Heiligtum als einen Ort, in dem alle Gruppen der Gesellschaft vereinigt sind. Aber er sagt, das Entscheidende ist keine dieser Gruppen, sondern das Allerheiligste, in dem die Lade mit den Bundestafeln ist. Und da erklärt er jetzt weiter zu. Und dies sollte darauf hinweisen und die Menschen lehren, dass menschliche Vollkommenheit nicht dadurch erworben wird, dass jemand ein Weiser ist oder ein Bauer oder einer der Helden im Land oder einer derer, die Gold anhäufen und ihre Häuser mit Silber füllen, sondern der Sinn des Menschen und sein Erfolg liegen darin, dass er sich mit der Tora Gottes und der Einhaltung seiner Gebote befasst. Wie es der Weiseste aller Menschen, das Kohelet nach jüdischer Übereinstimmung, sagte, letztendlich, wenn alles gehört wurde, fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn dies ist der ganze Mensch. Und darum wurden in die Lade die Bundestafeln gelegt und neben sie die Torarolle und war eine goldene Leiste auf der Sühneplatte, um zu sagen, dass die Tora die wahre Krone und das wahre Diadem ist. Da hatte ich auch eine Erklärung dazu gefunden, dass eben auch diese Ablehnung Abarbanels von Reichtum, von Heldentum, auch so ein bisschen etwas mit seiner Kulturfeindlichkeit oder seiner Enttäuschung von menschlichen Erfolgen, die er halt in den geschichtlichen Umständen seiner Zeit gesehen hat, bedeutet. Aber natürlich, was zumindest stützen kann, eine solche Auslegung, ist ja, dass wirklich die Bundeslade mit den Tafeln und im Buch Deuteronomium wird ja auch beschrieben, dass eben auch eine Torarolle, die Mose geschrieben hat, dort reingelegt wird, dass das wirklich das Zentrum des Heiligtums ist und sich alles darum gruppiert und man von daher wirklich sagen kann, worauf es ankommt, ist die Tora und nichts anderes, keine materiellen, keine intellektuellen Erfolge, sondern das Einhalten der Tora. Und so erklärt er das auch weiter mit den zentralen Geräten, die innerhalb des Tempels, also nicht im Vorhof waren. Und er spricht hier schon von Tempel, obwohl wir streng genommen eigentlich hier die Wohnstätte und noch keinen Tempel haben. Aber auch die Wohnstätte wird manchmal als der Tempel schon bezeichnet. Im Tempel waren drei Geräte, der Tisch, der Leuchter und der Weihrauchaltar. Um darauf hinzuweisen, dass der Herr der Huld und des Erbarmens drei Arten von Lohn auf den, der die Tora und die Gebote, also die in der Lade symbolisiert sind, einhält, kommen lassen wird. Der eine ist der körperliche Lohn, der Reichtum und die Ehre. Und darauf wies der Tisch hin. Der zweite Lohn ist Weisheit und Wissenschaft. Und darauf wies der Leuchter hin. Der dritte Lohn, der aus dem Einhalten der Tora gezogen wird, ist das Verbleiben der Seele, die in den Menschen kam, nach dem Tod für das Licht des Lebens. Um darauf hinzuweisen, war der Weihrauchaltar im Tempel, von dem der Rauch nach oben aufstieg, ein Hinweis auf die Seele der Gerechten, die nach oben aufsteigt. Und dieser Altar war auf das Allerheiligste hin ausgerichtet und nicht mit dem Tisch und nicht mit dem Leuchter verbunden, um darauf hinzuweisen, dass das Verbleiben der Seele nicht durch Vermehrung des Reichtums und der Ehre gekauft wird, auf die der Tisch hinweist, und nicht durch den Erwerb der forschenden Weisheiten, sondern durch die Tora. Also er deutet also den Tisch mit den Schaubroten als den Erwerb von materiellem Lohn, den er durchaus auch für die Tora sieht, und den Leuchter als den geistigen Lohn der Erkenntnis. Aber der wichtigste Lohn ist eben der im Weihrauchaltar symbolisiert wird, der das Verbleiben der Seele nach dem Tod garantiert und dass das eigentlich der höchste Lohn ist, den man für die Einhaltung der Tora bekommen kann. Ja, also soweit hier die zentralen Punkte aus der Erklärung von Abarbanel. Sind da Fragen, Anmerkungen zu?
Ja, ich habe eine Frage, Detlef Schobes. Aber davon unbenommen ist doch Gott eigentlich überall anzutreffen oder kann
Ja, das wird auch
angetroffen werden.
gar nicht ausgeschlossen. Eben gerade die Bibelzitate, die Abarbanel im ersten Abschnitt gebracht hat, eben der Himmel ist mein Thron, die Erde der Schemel meiner Füße und Salomos Worte, der Himmel und die Himmel der Himmel werden dich nicht fassen. Der Gedanke ist natürlich da, aber da, was Abarbanel hier zeigen will, sozusagen der abstrakte Gedanke, überall ist Gott, reicht für viele Menschen nicht. Und um wirklich zu spüren, dass er direkt unter ihnen ist, braucht es so einen spezifischen Ort wie die Wohnstätte. Was natürlich nicht heißt, dass Gott sich dann reduziert auf diese Wohnstätte und er nicht mehr woanders auch anwesend ist. Aber das ist, man könnte in gewisser Weise sagen, so wie Abarbanel es darstellt, ein Zugeständnis an die Menschen, dass sie ihn greifbarer bekommen.
Danke.
Makom ist doch ein Synonym für Gott.
Im
Das heißt,
späteren Hebräisch ist das Wort Makom, das Ort bedeutet, auch damit verbunden, dass man im Judentum, im rabbinischen Judentum immer mehr gezögert hat, den Gottesnamen auszusprechen, nennt man dann Gott manchmal einfach wirklich den Ort. Das stimmt. Ob das schon in den biblischen Text hineinzulegen ist, ist eine andere Frage. Es hat eher was damit zu tun, denke ich, mit späterer Vorsicht, den Gottesnamen auszusprechen.
ist klar. In die Lade werden die Bundestafeln gelegt.
Ja, das werden wir dann, wir haben ja dann im nächsten Wochenabschnitt
Aber
den.
Die Bruchstücke der ersten Tafeln werden nie erwähnt. Wo sind
Da
die?
gibt es eine rabbinische Diskussion drüber. Vielleicht suche ich da vielleicht fürs nächste Mal wirklich, was denn nun in die Lade gelegt worden ist. Die Tafeln, die Mose zerbrochen hat, oder die zweiten Tafeln, die Gott ihm repariert sozusagen gibt.
Oder
Das,
beide.
oder beide unter Umständen. Also das wird durchaus diskutiert. Und auch irgendwo die Frage sozusagen, welche sind die wichtigeren? Und was haben wir davon, dass wir vielleicht gerade die zerbrochenen Tafeln. Werde ich mir merken, suche ich noch ein paar Sachen dann für unseren nächsten Wochenabschnitt zu dem Thema aus.
Okay.
Das ist schon eine ganz spannende Frage.
Darf ich? Eine
Ja.
Frage, eine Idee, die ich habe. Es gibt Menschen, die in der Synagoge sitzen und diese Geschichte hören, die nicht in Gott glauben, was ich immer aufgehört habe. Haben Sie mal gehört, wie solche Menschen darauf reagieren, auf diesen Text?
Spontan fällt mir jetzt da keine Antwort drauf ein, aber es
Gibt
ist
es denn Menschen, die nicht an einen Gott glauben?
Naja, es
ja,
geht
auch
hier
das kann
um
man diskutieren. Also
es
zumindest
geht
gibt es
hier um in der
Menschen, die
Synagoge kommen
ja.
Menschen, die nicht an Gott glauben, weil ich habe immer gehört, es ist wichtiger, die Weisungen zu tun, als an Gott zu glauben. So habe ich das mal als argumentiert gehört. Aber gut,
Ja,
das ist
also da
eine
ist was
neugierige
dran.
Frage von, weil das auch manchmal so in pastorale Gespräche so herkommt, denke ich.
Ja, also man
Ja.
kann natürlich erstmal die Frage diskutieren, gibt es wirklich Menschen, die überhaupt nicht an Gott glauben oder wird das nur anders formuliert? Und auf jeden Fall gibt es Menschen, die sagen, dass sie nicht an Gott glauben. Dann kann man immer noch diskutieren, ob das wirklich so ist. Und also es gibt durchaus, wir hatten ja auch schon Beispiele von Elia Leibowitsch, dem Sohn von Jeschajahu Leibowitsch, der ja auch versucht, eine atheistische, also die Bibel als atheistischen Text zu lesen. Also es gibt durchaus diese Tendenz zu sagen, weil das Judentum eben den Schwerpunkt legt auf das Tun der Tora, kann man irgendwo in letzter Konsequenz auch sagen, letztlich kann man das auch ohne Gott tun. Natürlich ist das nicht so gedacht, denn der ganze Sinn der Tora ist natürlich, dass es jemanden gibt, der die Tora befohlen hat. Und zu den Geboten gehört ja auch, du sollst Gott lieben und ihn fürchten. Also in dem Sinne, wenn ich gar nicht an ihn glaube, wird das schon für die Einhaltung einiger Gebote schwierig. Aber es gibt sicher eine Tendenz im Judentum, die sich weniger in dogmatische Fragen über das Wesen Gottes ergeht, als es vielleicht christliche Theologie getan hat, obwohl es in der jüdischen Mystik sowas natürlich durchaus auch gibt. Und in dem Sinne, ja, kann es Menschen geben und es hat auch vielleicht so eine Eigendynamik, dass man sich so konzentriert darauf, die Gebote zu tun und die Tora zu halten, dass also auch selbst Menschen, denen das wichtig ist, dass sie fast darüber Gott vergessen. Auch sowas kann passieren eigentlich sozusagen. Ich konzentriere mich so auf die Praxis, dass ich fast das Ziel irgendwo vergesse. Das kann natürlich auch passieren. Und eigentlich möchte ich denke, die Geschichte, die Aufforderung, die Wohnstätte zu errichten, schon auch was anderes sagen und irgendwo sagen, ihr sollt diese Wohnstätte machen, nicht weil Gott sie braucht, aber um etwas zu tun, um sich Gott zu nähern. Das ist, denke ich, schon der Gedanke. Und man merkt es ja schon bei Abarbanel, es gibt gerade die mittelalterliche Philosophie, die eben sagt, die eben Gott wirklich, die nicht Gott leugnet, also auf die Idee wäre Abarbanel nie gekommen, aber eben zu sagen, das ist ganz weit weg eigentlich. Und so, dass man ja in gewisser Weise fast wirklich ihn vergessen kann, beziehungsweise nichts von ihm weiß und sich auf die praktischen Dinge konzentriert, aber eigentlich sollte für Leute, die ja auch in der Synagoge, die sich eher etwas schwer tun, einen Zugang vielleicht zu Gott zu finden, wäre das zumindest auch vielleicht so in der Interpretation von Abarbanel eine Einladung, einen Weg zu finden. Es bleibt natürlich jedem überlassen, was er damit macht. Und ich denke auch gerade dieses allegorische Beispiel hier zeigt auch den Versuch der Sache, einen Sinn abzugewinnen. Denn es ist ja schon noch eine Frage, warum wird hier ein Gebäude beschrieben, das ja eigentlich nur für die 40 Jahre der Wüstenwanderung existiert hat. Und auch nachher, sobald der Tempel gebaut, das wird dann nachher nochmal in Shiloh im verheißenen Land erwähnt, aber letztlich wird ja der Tempel errichtet, der keineswegs nach dem Modell der Wohnstätte errichtet wird, sondern also im Groben vielleicht ja, aber das sind keine bleibenden Vorstellungen und trotzdem macht die Tora sich die Mühe, das in allen möglichen Details zu erklären. Obwohl
Und
es eigentlich.
man kann sich gar nicht vorstellen, in welcher Arbeitszeit darauf verwendet werden muss. Ja, wenn man diese Kleinigkeiten mit beachtet.
Ja,
Ja,
es
das
wird ja
ist.
dann gegen Ende wird ja ein Datum gegeben, dass die Wohnstätte am ersten Tag des ersten Monats des zweiten Jahres eingeweiht wird. Also da müsste man rechnen, dass der Bau so etwa 10 Monate oder was gedauert hat. Das,
Naja, da sind sie aber dann nicht durch die Wüste gezogen.
nein, die Wüstenwanderung beginnt ja erst danach. Die Wohnstätte wird ja noch am Berg Sinai gebaut und dann erst nachher im Buch Numeri wird dann ja der Aufbruch geschildert, wo auch beschrieben wird, wie man denn dann die Wohnstätte durch die Wüste trägt. Die muss ja dann auch zusammengepackt werden und
Ja.
jedes Mal, wenn sie wieder halten, neu aufgebaut werden. Das sehen wir dann ja noch später, wenn wir den Aufbruch vom Sinai haben.
Es gibt noch eine Frage von der Frau Heritsch.
Sie sind stumm geschaltet noch.
Ja, ich. Bitte, ich habe sie gerade freigeschaltet. Ich kriege das nicht. Geht nicht.
Wohin ging's doch?
Ja, ich verstehe es jetzt auch nicht, warum. Ich kann die auch nicht aufheben.
Ich versuche
Drücken Sie
mal
doch
gerade, ob
einfach
ich
mal auf
sie.
die Leertaste. Unten auf die Leertaste. Die überbrückt auch das Mikrofon.
Also ich kann es auch nicht machen. Vielleicht schreiben Sie es rein in den Chat, wenn das nicht zu kompliziert ist.
Ich heb mal für alle die Stummschaltung auf. Vielleicht geht es jetzt. Nee. Frau Hiritsch, ganz unten links die lange Leiste auf Stumm schalten. Klicken Sie da mal an, dass wir Sie hören können.
Hören Sie mich?
Ah, jetzt klappt
Ja,
es.
jetzt
Super.
funktioniert es. Ja?
Ja,
Ja.
sehr schön.
Nee, ich war dafür, dass wir weiter im Text gehen. Danke.
Okay.
Okay.
Aber es ist
Ja.
noch eine Frage von dem Herrn Smith, die würde ich gerne vorher noch beantworten wollen. Herr Smith.
Nicht.
Sorry, ich habe nur auf Versehen da drauf gedrückt. Er ist schon fertig.
Okay. Gut.
Gut,
Dann.
dann machen wir weiter im Text.
Ja, jetzt ein Kommentar von Benno Jakob, der wirklich mehr, der eigentlich eher sich distanziert von den allegorischen Deutungen und versucht sozusagen den Wortsinn zu nehmen. Und er geht zunächst auch mal auf die Sicht der historisch-kritischen Bibelexegese des 19. Jahrhunderts ein, die er dann natürlich widerlegen will. Und er schreibt also: Der Bericht über die Herstellung eines Heiligtums sowie die Einsetzung von Priestern, der nunmehr folgt, ferner über den Transport, die Aufstellung und Bewachung dieses Zeltes auf der Wanderung, nimmt in der Tora einen außerordentlich großen Raum ein. Von den 40 Kapiteln des Exodus nicht weniger als 13, wozu noch beträchtliche Teile von Levitikus und Numeri kommen. In systematischer, unter anderem von entwicklungsgeschichtlichen Dogmen diktierter Herabsetzung der zwischen eingekommenen kultischen und priesterlichen Gesetz, des zwischen eingekommenen kultischen und priesterlichen Gesetzes hat die moderne, auf Wellhausen eingeschworene Pentateuchkritik die Vorstellung eingebürgert, dass diese ihr unsympathischen Bestandteile der Tora ein Fremdkörper seien, der von einem anderen Verfasser stamme, aus einer in Gesetz, Kultus und Ritus erstarrten Zeit. Sie gehören dem sogenannten Priesterkodex, abgekürzt mit P, an. Das ist also Hauptsächlich protestantische Bibelkritik des 19. Jahrhunderts, eben gerade in Julius Wellhausen, der eigentlich so als erster die unterschiedlichen Quellen vorgelegt hat, verkörpert. Interessanterweise war Julius Wellhausen Alttestamentler an der Universität Göttingen, genau zu derselben Zeit, wo Benno Jakob als junger Rabbiner dorthin kam. Und das lässt sich aber leider nicht feststellen, ob die beiden Herren jemals miteinander geredet haben. Aber es war eine interessante Konstellation. Und Benno Jakob spürt hier auch, es hat sich heute geändert natürlich. Also die kritische Bibelforschung ist immer noch der Meinung, dass es eine eigene Priesterquelle gibt. Aber sie hat nicht mehr diesen negativen Einsatz, wie er bei Wellhausen und seinen Zeitgenossen noch kommt, zu sagen, alle diese kultischen Dinge sind etwas Spätes und was Spätes ist auch weniger ursprünglich. Das ist sozusagen schon ein versteinerter Kult, der nicht der wirkliche Sinn der Religion war. Und Benno Jakob hat sicher nicht ganz zu Unrecht gespürt, dass da natürlich auch eine Menge Vorteile gegen jüdische Religion mit drin sind und hat sich auch deswegen dagegen gewandt. Und andererseits war Benno Jakob im Gegensatz zu der traditionellen jüdischen Exegese schon nicht der Meinung, dass die Tora so einfach am Sinai gegeben worden ist, sondern ja der Meinung, dass ein Mensch inspiriert, aber doch sie verfasst hat. Aber er vertritt eben die Einheitlichkeit des Bibeltextes und versucht auch hier jetzt zu erklären, dass man die Beschreibung der Wohnstätte nicht als ein fremdes Element sehen kann, das später dazugekommen ist. Er schreibt, das kann durchaus nicht zugegeben werden. Hat man von einer Religionsgründung, die auf Betätigung in Institutionen abzielt, von vornherein eine Ordnung des Gottesdienstes zu erwarten, so ist das von der Tora geforderte Heiligtum die notwendige Folgerung aus dem Vorangegangenen und seine harmonische Bekrönung. Der vierte Teil des Buches hatte damit geschlossen, dass Mose sich abermals auf den Sinai hinaufbegab, um von Gott weitere Eröffnungen für das Volk entgegenzunehmen. Denn nur dort oben weilt die Glorie Gottes. Das ist das hebräische Verb Shachen, was eben etwas anderes ist als das normale Wohnen, und konnte Mose zu solcher Zwiesprache gelangen. Aber schon nachdem das Volk sich feierlich und freudig ihm zu Gehorsam gegen seine Forderungen angelobt hatte, wollte Gott an den Fuß des Berges, wo es das erste Chag, das erste Fest beging, hinabkommen und es segnen. Das war am Ende von unserem letzten Abschnitt, wo es um das Bundesbuch ging. Allein noch etwas unendlich Größeres hat er vor. Er will seinen zeitweiligen Sitz von der Höhe des Sinai verlegen, sich herablassen und dauernd inmitten der Bnei Israel, also der Kinder Israels, wohnen und residieren. Das ist eben wieder dieses Verb Shachen, Vishachanti, Betucham. Und das ist ja eigentlich das, wo alle Ausleger drauf gehen. Erst sagt Gott, ihr sollt mir ein Heiligtum bauen, aber dann heißt es nicht, und ich werde wohnen in dem Heiligtum, sondern ich werde mitten unter ihnen, den Kindern Israels, wohnen. Das ist eigentlich auch ein gewisser Widerspruch, der auch zu vielen exegetischen Folgerungen geführt hat. Wir kommen jetzt auch bei Benno Jakob dazu. Also er will seinen zeitweiligen Sitz von der Höhe des Sinai verlegen, sich herablassen und dauernd inmitten der Bnei Israel wohnen und residieren. Er, den nicht Himmel und Erde fassen, er, der Allheilige inmitten unreiner Menschen. Sie selbst werden ihn unter sich versetzen, indem sie eine Stätte herstellen, die seinem heiligen Wesen gemäß ist. Ein Mikdash, wo eben die Wortwurzel heilig drin ist. Wenn also das Volk weiterzuziehen haben wird, dann ist dies Heiligtum ein wandelnder Sinai, der sie begleitet, ein Stück auf die Erde mitten unter ein Volk versetzten Himmels. Denn auch zum Sinai war Gott erst aus dem Himmel herniedergestiegen. Die Errichtung folgt auf das Zehntwort. Die Mishpatim, das war ja der Name unseres vorigen Abschnitts, die Rechtsentscheidungen und Devarim, Worte. Denn erst kommen der Treubund, das Recht und die Sittlichkeit, ohne die sich Gott nicht verehren lässt. Darum sollen im Allerheiligsten die steinernen Tafeln, die mit göttlichem Finger geschriebenen 10 Worte liegen, nichts anderes. Vor ihnen, die Mose, der gottvertrauteste Mann, von ihm selbst empfangen hat, soll aller Gottesdienst stattfinden und sich orientieren. Der sogenannte Priesterkodex mit seinem Heiligtum ist die Krone und ideale Ausprägung des Prophetismus, wie Mose selbst der größte Prophet ist. Das Zentrum ist der höchste religiöse, kultische und moralische Begriff, der gedacht werden kann. Ein geheiligtes Leben vor dem heiligen Gott. Darum ist die Disposition gerade die umgekehrte, wie eine systematische Beschreibung verlangt hätte. Begonnen wird mit der Lade, die die Tafeln aufnehmen soll und zu der Tisch und Leuchter in nächster Beziehung stehen. Erst darauf folgt ihr Behältnis, die Wohnung. Erst kommt der Altar, dann der Umhof, der ihn umgibt und erst nach alledem die Priester, die im Heiligtum Dienst tun sollen. An die Spitze gestellt wird die Forderung, dass das Heiligtum aus den freiwilligen Gaben eines jeden, den sein Herz treibt, errichtet werden soll. Und schon das unterscheidet es von allen altorientalischen Tempelbauten. Bei Ägyptern, Babyloniern, Assyrern und so weiter waren dieselben ausschließlich Sache und Werk des Königs. Oder, was dasselbe ist, des Staates und aus ihren Mitteln respektive zwangsweise auferlegten Steuern und Fronarbeiten. Das Volk hatte unmittelbar nicht das Mindeste damit zu tun. Dem König sollten sie, wie jede Inschrift kündet, Ruhm vor der Welt und Nachwelt und Gunst bei den Göttern verschaffen. Auch der Tempel Salomos ist ein Königswerk. Dieses Heiligtum aber soll Gabe und Werk des gesamten Volkes sein. Und jedermann, hoch und nieder, soll dazu beitragen. Weil es aber eine Beziehung zu Gott ausdrücken soll und dieselbe nur von Gott selbst normiert werden kann, so gibt er selbst nicht nur an, was für Materialien zu liefern seien, sondern auch, was für Gegenstände angefertigt werden sollen und in welcher Gestalt. Nur so konnte Israel sicher sein, dass das Werk in allen Stücken dem Wesen Gottes als des Heiligen gemäß sei, also auch die erziehlichen Aufgaben erfüllen und zu dem Endziel leiten könne, um deretwillen er diese Veranstaltung angeordnet habe. Sie sollen mir ein Mikdash machen, also ein Heiligtum, und ich werde in ihrer Mitte mich niederlassen. Vielleicht mache ich hier nochmal gerade eine Pause, bevor ich den weiteren Text von Benno Jakob lese, um nochmal ja, Nachfragen dazu zu sehen, Anmerkungen. Ja, der Herr Schneider.
Ja, kurz wollte ich Bezug nehmen auf diese Passage, wo er schrieb, also Gott sagt, er möchte inmitten der Kinder Israel wohnen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das schon das Heiligtum damit gemeint ist, also das Zelt. Also da wo, und ursprünglich war das ja auch wirklich zentral. Also die Stämme Israels waren um das Zelt herum geordnet sozusagen am Anfang. Aber da gab es ja, glaube ich, verschiedene unerfreuliche Ereignisse, sodass das Zelt außerhalb des Lagers aufgebaut werden sollte, ne? Also da hat dann eine Änderung stattgefunden. Also das ist mir.
Ja, das hören wir im nächsten Wochenabschnitt, wenn die Geschichte mit dem goldenen Kalb kommt, dass da noch ein weiteres Zelt kommt. Ja, also natürlich wird auch in der weiteren Beschreibung gezeigt, dass natürlich Gott letztlich im Heiligtum wohnen wird, aber es ist sprachlich. Wir haben das im biblischen Text in Kapitel 25, Vers 8. Es ist sprachlich schon erstaunlich, dass es eben erst heißt, sie sollen mir ein Heiligtum machen und dann werde ich in ihrer Mitte wohnen. Also sozusagen der logischere Satzbau wäre, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dann werde ich im Heiligtum wohnen. Also es lädt eigentlich schon daran ein, zu überlegen, warum wird nochmal ausdrücklich gesagt, in ihrer Mitte wohnen, obwohl natürlich rein physisch gesehen das Heiligtum dann in der Mitte des Lagers stehen wird, aber Offensichtlich ist hier der Wunsch zu betonen, dass es wirklich ein Wohnen inmitten der Israeliten und nicht in dem Gebäude, das man errichtet hat. Da, ich glaube, da kommen wir, haben wir nachher auch noch mal ein paar Abschnitte, die sich darauf beziehen.
Ah ja, gut.
Herr Müller? Sie sind noch stumm geschaltet.
Wie ist das Wort herablassen hier gemeint? Weil es hat ja zwei Bedeutungen.
Also herablassen, also denke ich nicht hier in einem herablassenden Sinn, also sozusagen, sondern Gott steigt nieder von oben, ist damit gemeint, denke ich.
Okay, schon.
Ja, Frau Dankowski, Sie sind auch noch stumm geschaltet, man kann Sie noch nicht hören.
Jetzt nicht mehr?
Jetzt geht's, ja.
Ich habe noch mal eine Frage zu der Bemerkung, das Heiligtum wird aus den freiwilligen Abgaben eines jeden, den sein Herz treibt, errichtet. Ich nehme mal an, das bezieht sich auf Kapitel 30, Vers 11 folgende. Ist das so?
Also schon am Anfang in 25,2 sagt zu den Ach Israeliten, so. Sie sollen für mich eine Abgabe erheben. Von jedem, den sein Herz dazu bewegt, sollt ihr die Abgabe erheben. Also nicht etwas, was aus der Bewegung des Herzens kommt und nicht zu sagen, jeder muss so und so viel geben. Das Ach kommt so. Nachher nochmal, das wird durchaus noch wiederholt nach der Geschichte. Sie hatten gesagt, Kapitel 30, wo?
Ab Vers 11, das wäre dann aber noch mal was anderes, das Sühngeld, so ist das hier bezeichnet.
Nein, da fängt auch schon dann unser nächster Wochenabschnitt mit an. Das ist wirklich eine konkrete Summe, eben der halbe Schekel. Das ist eigentlich nichts ja. Freiwilliges, sondern etwas, was alle zahlen müssen. Es wird dann nachher, das ist dann im übernächsten Abschnitt, wo nach dem Zwischenfall mit dem goldenen Kalb, dann schließlich ja, das Heiligtum gebaut wird und da auch wirklich, man kann fast schon sagen, mit Enthusiasmus geschrieben wird, wie alle dann die einzelnen Bestandteile bringen und vielleicht auch gerade froh sind, die Geschichte mit dem goldenen Kalb dann doch noch heil überstanden zu haben und Gott immer noch bereit ist, seine Wohnstätte zu errichten. Das ist also wirklich auch ein sehr dynamischer Text so und da werden auch die Frauen dann nochmal ganz betont, die auch ihren Anteil bringen. Das kommt dann im übernächsten Abschnitt.
Also, dann habe ich das verstanden. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, dann können wir zu dem zweiten Teil von Benno Jakob übergehen. Ja, wir haben ja einerseits, dass eben Gott von der Wohnstätte spricht, aber die eben auch Mikdash genannt wird, von der Wurzel heilig. Und Benno Jakob versucht jetzt also zu erklären, was bedeutet das? Keineswegs das, was man sich gewöhnlich darunter denkt, die Gesamtheit der heiligen Baulichkeiten und was dazugehört. An unserer Stelle muss das Wort aus dem Pathos begriffen werden, das ihm der ganze Zusammenhang verleiht, in dem es steht. Das Lied am Meere, das hatten wir schon vor einigen Abschnitten, der Durchzug durchs Schilfmeer, hatte mit dem Gedanken geschlossen, dass er das Volk, das er erlöst hatte, zur Stätte bringe, die er für seinen Sitz geschaffen habe. Und schon da heißt es zu dem Mikdash, das deine Hände, o Allherr, hergestellt haben. Und war in dem Huldigungsruf ausgeklungen, er ist der König für immer und ewig. Darauf bezieht sich Gott in der Botschaft an das vor dem Sinai angelangte Volk. Ihr habt gesehen, wie ich euch auf eurer ersten Wallfahrt zu mir gebracht habe. Ferner in der Berufung, ihr sollt mir sein, ein Königreich mit Priestern und ein heiliges Volk. Wenn wir ferner hören, wie der König Amazia zu dem Propheten Amos sagt, du sollst nicht weiter in Bet-El weissagen, denn es ist ein Königsmikdash und ein Reichswohnort, wenn endlich Jesaja 16,12 von dem Mikdash Moabs spricht, wohin das Volk kommt, um zu beten, So erkennen wir, aus welchem Gedankenkreise unser Vers stammt. Israel, das am Berge der Offenbarung vor seinem himmlischen König steht, wird nicht am Sinai bleiben. So will denn Gott mit seinem Volke mitziehen. Und damit sie sich als sein priesterliches Königreich darstellen, sollen sie ihm eine Stätte herrichten, die seinem heiligen Wesen gemäß ist, damit er als ihr König sich in ihrer Mitte niederlasse. Mikdasch ist also eine königliche Residenz und ein Reichszentrum. Und in diesem Sinne, wie das Beispiel Moabs zeigt, also das Nachbarvolk von Israel auf der anderen Seite des Jordan, auf die Gottheit übertragen, auch eine außerisraelitische Vorstellung. Bei dem Heiligtum der Wüste ist die des Zentrums äußerlich dadurch ausgedrückt, dass an den vier Seiten die Leviten und im weiteren Viereck das ganze Volk mit seinen 12 Stämmen zu je 4 lagern. Eine Nachahmung ist Ezechiel 48, wo auch nochmal die Stämme um das Heiligtum beschrieben werden. Welche Vorstellung auch immer sich anderwärts mit dem Begriff heilig und dem Residieren des Gottes verbunden haben mögen, über die der Tora kann man nicht zweifelhaft sein. Damit ich in ihrer Mitte weile. Also nicht in dem Mikdash, sondern in der Mitte der Bnei Israel. Persönlich wohnen tut er überhaupt nicht auf Erden. Das Wort Yashav wird zwar häufig von Gottes Sitzen auf seinem Throne, sowohl im Himmel als auf Erden gebraucht, aber niemals von seinem dauernden persönlichen Wohnen unter Menschen. Denn fürwahr wohnt denn Gott, also der Elohim, auf Erden, siehe der Himmel und die Himmel der Himmel fassen dich nicht. Wie denn also dies Haus, das ich gebaut habe? Das Wort für seine Anwesenheit ist Shachen, das heißt die Erfüllung der Menschen mit seinem Geist und Wesen als ein stellvertretendes Residieren unter ihnen. Wenn es in dem Volke ein Heiligtum für ihn gibt, das respektiert wird und die Menschen Gottes Gebote erfüllen, dann ist eben dies das Wohnen und Wandeln Gottes inmitten des Volkes. Und die Folge ist Segen und Frieden in der Einheit zwischen Gott und Volk. Damit es ein solches Volk und Volksleben gebe, hat er Israel aus Ägypten geführt. Für in eurer oder in ihrer Mitte, sagt Numeri 5,3, inmitten ihrer Lager oder inmitten des Landes. Eigentlich könnte er als der Heilige, hoch über allem irdischen Thronende, nicht unter sündigen und unreinen Menschen weilen. Er kann sich nur dann herablassen, wenn sie ihm wenigstens eine Stätte bereiten, die ihm allein geweiht ist und von der alles Unreine ferngehalten wird. Und auch dann noch ist eine jährliche Sühne von allen unvermeidlichen Unreinheiten, Fehltritten und Sünden für das Heiligtum erforderlich, das inmitten ihrer Unreinheiten wohnt. Das haben wir dann in Levitikus 16 mit dem Ritus des Versöhnungstages. Ein höherer Ausgleich aber ist der Wandel in Gottes Satzungen und die Befolgung seiner Gebote. Sie bewirken, dass, ob er gleich der Heilige ist, seine Seele keinen Widerwillen gegen eure Gesellschaft hat. Also Benno Jakob versucht hier sicher auch, von dem Wohnen Gottes unter den Menschen zu sprechen in einer Zeit, wo es eben ein solches Heiligtum unter den Juden nicht mehr gibt. Und auch dazu sagen, letztlich ist es schon das Leben nach der Tora, die ja Zentrum der Wohnstätte in der Wüste war, ist im Grunde genommen das, was dann das Wohnen Gottes in seinem Volk ermöglicht. Und darum ist eben dieser Vers so wichtig, dass es nicht wörtlich heißt, ihr sollt mir ein Heiligtum errichten und ich werde in ihm wohnen, sondern ich werde unter euch wohnen. Um letztlich auch, und das ist natürlich in einer Zeit, die eben kein Tempel, kein Heiligtum mehr kennt, zu sagen, aber damit haben wir nicht Gott verloren. Er kann durch das Einhalten der Tora immer noch unter uns sein, so wie es dann ja auch in der rabbinischen Literatur den Ausdruck gibt, wo mindestens zwei Personen die Tora studieren, da weilt die Shechinah, die Gottesgegenwart, unter ihnen. Das ist im Grunde genommen das Tora-Studium und ähnliches wird auch über das Gebet gesagt, der Ersatz ist für das Wohnen Gottes in der Wohnstätte der Wüste und im Tempel. Ja, sind da noch weitere Nachfragen, Überlegungen zu? Ja, Herr Müller. Sie sind noch stumm geschaltet.
Wir haben hier den etwas seltsamen Ausdruck für Gott, O Allherr. Ja, ich weiß nicht, wie es im Text heißt. Hier ist O Allherr übersetzt. Meine Frage ist nur, dieses Wort beinhaltet doch auch die Allgegenwart.
Ich schaue gerade mal nach.
Ja.
Das ist natürlich die Übersetzung von Benno Jakob. Moment. Soweit ich es sehe, ist es einfach ein Versuch hier von Benno Jakob, in dem Fall den Gottesnamen zu übersetzen, scheint mir. Wenn ich das hier richtig sehe. Ja, und dann natürlich die allgemeine Herrschaft Gottes beinhaltet. Er hat halt den genauen Vers nicht angegeben, aber der Vers, der das zu sein scheint, der hat den Gottesnamen da.
Also Elohim.
Nein, das Tetragramm.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Das Tetragramm, den vier Buchstaben.
Das Tetragramm, also.
Ja, Herr Smith.
Ja, ich habe nur die Verbindung natürlich gedacht an die Shechina bei dieses Wort von das Wohnen von Gott. Hä?
Ja, natürlich. Das ist dann dieser Begriff der Shechina, der Gottesgegenwart, ist etwas, was so ein bisschen vielleicht schon anfängt in der Bibel und dann später wirklich fast eine Personifizierung Gottes wird. Und in der jüdischen Mystik ist das dann eigentlich die Emanation Gottes, die den Menschen am nächsten ist. Also die Form, die in der Gott zugänglich ist und interessanterweise natürlich auch ein weiblicher Begriff. Es ist heute für feministische Theologie auch nicht ganz unwichtig, da auch die weibliche Seite Gottes dann zu sehen. Smith, haben Sie noch eine weitere Frage oder ist die Hand einfach geblieben?
Ach so.
Okay, gut.
Ja. Danke.
Ja, dann hätten wir noch ein paar spezifischere Texte zu der Lade, die wir gesehen haben, ja wirklich der Mittelpunkt des Heiligtums ist. Und von da habe ich einige Texte gebracht, die noch ein bisschen mehr auf die Details der Lade eingehen. Das ist zunächst mal der Midrash Exodus Rabbah und macht eine Lade aus Akazienhölzern. Was steht oben geschrieben? Sie sollen mir eine Spende oder eine Hebe nehmen. Und sofort heißt es und macht eine Lade aus Akazienhölzern. Also die Frage ist, warum ist die Lade das Erste, was beschrieben wird? Das hat ja auch Benno Jakob ein bisschen angedeutet, wo er gesagt hat, normalerweise sozusagen, wenn man Dinge für Architekten schreiben würde, würde man anfangen mit dem Gebäude und erst nachher die Geräte bringen. Und hier halt wird das zentrale Gerät als erstes gebracht. Und das wird jetzt eben weiter erklärt. So wie die Tora allem voranging, so stellte er auch beim Machen der Wohnstätte die Lade allen Geräten voran. Und dieser Gedanke, dass die Tora allem voranging, das habe ich in der Fußnote untergebracht, das ist eine weit verbreitete rabbinische Auslegung, dass man das erste Wort der Tora Bereshit eben nicht so, wie es in Standardübersetzung übersetzt wird, aber am Anfang, eben Reshit ist der Anfang und be, diese Präposition kann man eben mit am oder im Anfang übersetzen, also sozusagen als zeitliche Angabe, Aber die andere Tradition ist eben zu sagen, diese Präposition bedeutet mit dem Anfang. Und in dem Sinne wird die Tora ein Gerät, das schon vor der Schöpfung da war und auch sozusagen wie ein Modell Gott bei der Schöpfung geholfen hat. Das geht auch zurück auf Texte im Buch der Sprüche, wo die Weisheit als das von Gott geliebte Kind, das schon vor der Schöpfung vor ihm spielt, beschrieben wird. Und das wird dann eigentlich zusammengezogen mit der Tora. Und auch der Gedanke kommt, dass die Tora eben schon vor der Schöpfung war und Gott geholfen hat bei der Schöpfung. Und von daher eben allem voranging, wie es hier jetzt in unserem Midrasch gesagt wird. Und darum ist es eben auch hier beim Machen der Wohnstätte, dass die Lade allen Geräten voranging. Und so wie das Licht allen Schöpfungswerken voranging, wie geschrieben steht, eben als erstes Schöpfungswerk, und Gott sprach, es werde Licht. So auch bei der Wohnstätte die Tora, die Licht genannt wird, wie geschrieben steht in Sprüche, denn eine Leuchte ist das Gebot und die Tora Licht. Ihre Geräte gingen allen anderen voran. Eine andere Auslegung: Warum steht bei allen Geräten geschrieben, also als Befehl an Mose, mache im Singular, und bei der Lade macht im Plural? Rabbi Judah im Namen Rabbi Shalom sagte, der Heilige gepriesen sei, er sagte zu ihm, es sollen alle kommen und sich mit der Lade befassen, damit alle Anteil an der Tora bekommen. Und das macht der Midrash Tanhuma, eine spätere Sammlung von Midrashim, noch mal ein Stück deutlicher, eben diese Frage, warum steht nur hier die Aufforderung im Plural? Hinsichtlich der Lade sagte er Macht. Warum? Weil der Heilige gepriesen sei, er befahl, ihn für ganz Israel zu machen. Dass nicht einer sich erlaube, seinem Kameraden zu sagen, ich habe viel in die Lade gegeben, daher lerne ich viel und habe an ihm mehr Anteil als du. Denn du hast nur wenig in die Lade gegeben, daher hast du keinen Anteil an der Tora. Der marokkanische Rabbiner, Rabbi Chaim ben Attar, bringt in seinem Tora-Kommentar, Or HaChaim, noch eine andere Interpretation dafür, warum hier der Plural benutzt wird. Vielleicht soll darauf hingewiesen werden, dass die Tora als Ganze nur von der Gesamtheit ganz Israels eingehalten werden kann und nicht eine der Ausprägungen in der Welt alle Grundlagen der Tora einhalten kann. Wenn etwa jemand Kohen ist, also Priester, Nachkomme Aarons, kann er die 24 Abgaben für die Priester, zu denen die Tora verpflichtet, die Auslösung des Erstgeborenen nicht ausführen. Denn das sind ja Dinge, die die Israeliten den Priestern geben. Also der Priester selber kann es nicht tun. Und wenn er ein einfacher Israelit ist, kann er die positiven Gebote, die mit den Opfern verbunden sind, nicht ausführen. Denn der Opferdienst ist ja reserviert für die Priester. Und dasselbe gilt für die Leviten. Also es gibt keinen einzigen Menschen in Israel, der alle Gebote einhalten kann, weil eben manche Gebote reserviert sind für die Priester, manche für die Leviten, manche für die einfachen Israeliten, die weder Priester noch Leviten sind. Und so sagt er jetzt weiter, aber in der Gesamtheit ganz Israels, wenn eben alle die drei Gruppen zusammenkommen, kann die Gesamtheit der Grundlagen der Tora eingehalten werden, und darum heißt es, macht eine Lade im Plural. Also auch hier natürlich eben wichtig, den Gemeinschaftscharakter der Tora zu betonen. Und die folgende Auslegung von Samson Raphael Hirsch und gleich auch von Rabbi Naftali Zwi Yehuda Berlin geht auf einen anderen Aspekt der Lade, dass es nämlich heißt, dass sie Traghebel hat. Dann ist ja die Frage, wie wird das Ganze durch die Wüste getragen? Und die Lade und einige andere Geräte haben eben Hebel, an denen sie getragen werden, die die Leviten auf ihre Schultern legen sollen. Aber das Besondere bei der Lade ist, dass ausdrücklich gesagt wird, die müssen immer dran sein. Auch wenn das Heiligtum steht, die werden niemals rausgezogen. Sozusagen die Lade ist immer in einem Zustand, wie sie jede Sekunde aufgehoben werden kann und getragen werden kann. Und dazu sagt jetzt Samson Raphael Hirsch, der auch eigentlich eine sehr allegorische Deutung der gesamten Wohnstätte hat, die Traghebel an der Lade, symbolisch genommen, bezeichnen die Bestimmung und die Aufgabe. die Lade und ihren Inhalt auch über die Grenze ihres gegenwärtigen Standortes, wenn es sein muss, fortzutragen. Und die Bestimmung, dass diese Traghebel nie fehlen durften, hielt somit für alle Zeit von vornherein die Wahrheit gegenwärtig, dass dieses Gesetz und seine Aufgabe nicht an die Scholle gebunden sei, auf welcher zurzeit der Tempel und sein Heiligtum stehe. Diese Bedeutung der ewigen Präsenz der Traghebel als Dokumentierung der lokalen Unbedingtheit des göttlichen Gesetzes erhält noch eine bedeutsame Schärfe in dem Gegensatz der Lade zu den anderen Heiligtumsgeräten, insbesondere zu dem Tische und dem Leuchter, die der permanenten Traghebel entbehren. Es spricht sich darin sofort der Gedanke aus, Israels Tisch und Israels Leuchter, sein materielles Leben in seiner Fülle und sein Geistesleben in seiner Blüte sind an den Boden des Heiligen Landes gebunden. Israels Torah ist es nicht. Und ähnlich sagt es auch der russische Rabbiner, Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin, in seinem Kommentar He'emek Davar. Was die Bedeutung der Sache angeht, scheint es, dass uns gesagt werden soll, dass die Kraft der Lade, das heißt die Torah, und die Kraft des äußeren Altars, der eben auch die Stangen immer an sich haben soll, das heißt des Opferdienstes, in jeder Generation von Ort zu Ort getragen werden, wohin auch Israel ins Exil geschickt wird. Und wie bekannt, tritt das Gebet an die Stelle des Opferdienstes. Und insofern kann man eben den Opferdienst in Form von Gebet an jeden Ort tragen. Und das ist nicht der Fall beim Tisch, in dem die Kraft des Königtums Israels liegt, und beim inneren Altar, in dem, wie bekannt, die Macht des Priestertums liegt. Denn diese beiden Kräfte bestehen nur, wenn sich Israel an seinem Ort im Land Israel befindet. Da ist natürlich auch der Versuch von Rabbinern, die in der Diaspora leben und die für die Errichtung nochmal eines Heiligtums eine Vision für die Zukunft ist, aber nicht etwas, was sie jetzt real erwarten, aber zu sagen, die Tora bleibt uns trotzdem erhalten. Und zu sagen, die Tora kann man überall halten. Das geht nicht nur im Land Israel. Und deswegen auch so wichtig ist, dass die Tora eben am Sinai und nicht im Land Israel gegeben worden ist. Dass sie von vornherein außerhalb des verheißenen Landes gegeben worden ist. Und zu sagen, ja, es gibt Dinge, die gehen nur im Land Israel. Hirsch sieht es ein bisschen prosaischer in dem das materielle Leben Israels und sein Geistesleben in der vollen Blüte, dass das an den Boden des Heiligen Landes gebunden ist. Rabbi Naftali Berlin spricht etwas abstrahierender davon, dass es eben das Königtum Israels, also letztlich die Erfüllung der messianischen Erwartung ist und eben wirklich ein Tempel, in dem die Priester Opfer darbringen können, dass das eben an das Land Israel gebunden ist, aber zu sagen, wir haben auch etwas, was nicht an das Land gebunden ist, und das ist gerade das Wichtigste, was in der Mitte steht, die Tora. Und da sieht man natürlich etwas, was gerade in diesen Generationen ungeheuer wichtig war, um eben auch zu sagen, ja, wir können trotzdem ein volles Judentum leben. Und vielleicht ist das auch heute nochmal wichtig zu sehen, denn es gibt ja heute in Israel Bewegungen, die einen dritten Tempel erbauen wollen. Und es gibt Leute, die aufgrund sowohl dieses biblischen Textes als auch der Beschreibungen von Ezechiel und den Beschreibungen der Mishnah auch schon anfangen, die Tempelgeräte herzustellen, um für den Fall der Fälle, dass es möglich sein sollte, bereit zu stehen. Und vielleicht hier auch nochmal ein Stück Abstand zu nehmen und zu sagen, vielleicht sollte man sich erstmal mit der Tora und dem Gebet begnügen, die eben nicht abhängig sind von einem bestimmten Ort und nicht sozusagen darauf hindrängen, wenn es denn Gott nicht selber wirkt, auch wieder ein volles Heiligtum zu haben. Ja, das waren die Texte, die ich zu der Bundeslade herausgesucht hatte. Sind da noch Fragen, Anmerkungen zu? Herr Schmidt.
Ja, ich habe nachgeschaut, aber da steht in der Text ein Wort, das, die Form für Asa, was sowohl was hier gebraucht wird wie ein Zivoi oder ein Imperativ, also wie ein Befehl. Und die meisten Übersetzungen sagen, sie sollen. Ich glaube, Luther,
ja, das ist eine Frage,
Luther machen.
Wie man das ins Deutsche übersetzt, wörtlich gesehen, ist es schon gar nicht ein Imperativ. Man könnte es durchaus übersetzen, mache und macht. Das, sozusagen diese Form des du sollst machen, gibt es im Hebräischen eigentlich so nicht. Und es ist ja, eigentlich eine sprachliche Frage im Deutschen, wie man das wiedergeben kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Auftrag, der von Gott gegeben wird.
Doch, es ist also doch ein Zivoi, ein Imperativ.
Ja, es ist eine Imperativform im Hebräischen. Ja.
Weil ich das also nur einmal gefunden habe, nur bei Luther, die letzte.
Ja, Luther ist oft sehr nah am hebräischen Text dran. Also da kann man manchmal wörtlichere Übersetzungen finden als in heutigen modernen Übersetzungen. Herr Müller?
Ja, zum Wort Lade. Wir kennen die Lade ja hier in unseren Texten meistens mit Aaron.
Ja.
Mit Aaron. Ich kenne also von Weinreb macht das. Der benutzt also grundsätzlich das Wort Teva, was ja an für sich Natur heißt. Aber Teva wird in der Tora nur benutzt für, ich glaube, es ist bei Moses auf dem Nil, dieses Kästchen. Und es ist, soviel ich weiß, die Arche.
Richtig.
Aber nicht als Lade.
Aber das hat nichts mit der Natur zu tun. Da sind Sie sozusagen der ähnlichen Aussprache auf den Leim gegangen. Es gibt das hebräische Wort Teva, Natur. Das wird mit Tet, Bet, Ein geschrieben. Und die Teva, die wird mit Taf und Bet geschrieben. Das ist also nicht dasselbe Wort.
So, ja, okay.
Aber es stimmt, die Teva, die Sie meinen, die wird wirklich für die Arche Noahs gebraucht und für das Kästchen, in dem Mose ausgesetzt worden ist. Und also eigentlich gibt es eben keine sprachliche Parallele zu der Lade hier, die Aron, was im modernen Hebräischen der Schrank ist, genommen. Und von daher weiß ich nicht, wie Weinreb jetzt dazu gekommen ist, sozusagen hier das mit der Lade zu verbinden, die eben eigentlich ein anderes Wort ist.
Ja, weil er es auch gleichsetzt. Mit dem Logos, mit Wort.
Ja, also ich habe selber Weinreb noch nicht tiefer gelesen. Ich weiß, er hat diese mystischen Deutungen der Worte und habe ich im Moment nicht präsent und fühle uns jetzt, glaube ich, auch ein bisschen sehr weit weg. Und jedenfalls dieses Wort, das wäre natürlich, also es wäre interessant, wenn die Arche Noach dasselbe Wort wäre wie die Lade, aber es ist nicht der Fall. Es ist ein eigenes Wort und von daher ist zumindest dem Wortlaut nach die Parallele nicht da.
Ich habe jetzt nur die Hälfte verstanden.
Der Wortlaut ist eben der Aaron, die Lade, die ein anderes Wort ist für die Arche. Und von daher könnte es zwar spannend sein, dass Sehr. Kann man mich hören im Moment allgemein? Oder?
Nein, wieder mit doppeltem Schall.
Herr Schobes müsste mal stumm geschaltet werden.
Vielleicht erstmal, Sie wollten ja auch noch was sagen, aber können wir dann. Also ich wollte gerne jetzt einfach beim Wortsinn der Lade bleiben, die eben ein anderes Wort ist als die Arche Noah und. Von daher weitere mystische Erklärungen jetzt erstmal rauslassen, die Weinreb möglicherweise gebracht hat dazu. Und aber Herr Schobes, Sie wollten auch noch.
Ist die Bundeslade heute noch wichtig, wo es die geschriebenen Gesetze in der Tora gibt? Ich frage das jetzt in Anschluss an die Überlegungen, möglicherweise einen Tempel wieder aufzubauen.
Die Bundeslade ist in der Tat das einzige Gerät, das nicht nachgebaut wird. Denn weil sie die Tafeln, die eben mit dem Finger Gottes geschrieben waren, enthalten hat, könnte man zwar theoretisch die Lade bauen, aber man hätte nichts dafür drin. Denn die Bundeslade mit den Tafeln muss bei der babylonischen Eroberung verloren gegangen und Zerstörung des Tempels 586 vor verloren gegangen sein. Es gibt irgendwo in den Makkabäerbüchern einen Text, der sagt, dass der Prophet Jeremia die Lade irgendwo verborgen hätte, dass sie irgendwo vergraben ist und wir wissen bis heute nicht wo. Denn interessanterweise wird am Ende des zweiten Königsbuches, wo die ganze Beute beschrieben wird, die die Babylonier von dem zerstörten Tempel nach Babylon bringen, kommt die Bundeslade nicht vor, während alle anderen Geräte ja erwähnt werden. Und das hat sozusagen die Tür geöffnet, zu sagen, vielleicht ist die noch irgendwo, aber wir wissen es halt nicht. Und da ist eben das Behältnis für die von Gott geschriebenen Tafeln sind, hat es schon im zweiten Tempel, den Herodes gebaut hat, keine Bundeslade mehr gegeben, sondern das Allerheiligste des zweiten Tempels war leer. Und von daher auch die, die einen dritten Tempel bauen wollen, versuchen nicht die Bundeslade nachzubauen, sondern das wäre dann auch wieder ein leeres Allerheiligstes. Eine spezifisch christliche Tradition hat die äthiopische Kirche, die sagt, dass sie die Bundeslade haben, denn die äthiopische Kirche, also das äthiopische Kaiserhaus beruft sich ja darauf, dass es abstammt aus der Begegnung der Königin von Saba mit Salomo, die in der Bibel ja eine platonische Begegnung ist, aber vielleicht auch ein bisschen weitergegangen ist. Und da wird eben das äthiopische Kaiserhaus abgeleitet und die Legende sagt dann, dass Salomos Sohn mit der Königin von Saba seinen Vater in Jerusalem besuchen kam und die echte Lade mitgenommen hat und im Jerusalemer Tempel dann nur noch die Nachbildung stand. Und es gibt also heute eine Kirche in Äthiopien, wo man behauptet, dass die Lade steht. Aber es gibt immer nur einen Diakon, der die bewacht, der vor seinem Tod einen neuen ernennen muss und niemand kann nachprüfen, was da nun wirklich ist. Also das Geheimnis wird gewahrt. Ja, dann werfen wir vielleicht noch, also das war jetzt eigentlich der erste Abschnitt, den wir hatten. Vielleicht werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Texte, die ich über die Priesterkleider zum zweiten Abschnitt zusammengestellt habe. Und da habe ich Dinge genommen, die Nechama Leibovic zusammengestellt hat, deren Stärke ja eben wirklich ist, dass sie bestimmte Fragen stellt und dann unterschiedliche Kommentatoren dazu bringt und auch ihre eigene Erklärung dazu bringt. Und da wir nur noch 10 Minuten haben, würde ich das, glaube ich, einfach mal so durchlesen. Ich glaube, das ist auch nicht wahnsinnig schwer zu verstehen. Und vielleicht haben wir am Schluss noch ein paar Minuten Zeit, auch da noch zu Kommentaren zu kommen. Fast 40 Verse in unserem Abschnitt befassen sich mit den Anordnungen zum Machen der Kleider. Kleider, die in ihren Bestandteilen und in ihrer Form manchmal bis in kleinste Einzelheiten beschrieben werden. Und zu ihrem Anlegen, und die Tora endet mit den Worten, also für die Beschreibung der Kleider, und sie sollen an Aaron und seinen Söhnen sein, wenn sie in das Stiftszelt kommen oder an den Altar treten, um am heiligen Dienst zu tun. Und so werden sie keine Schuld tragen und nicht sterben. Rashi legte aus, hier lernst du, dass derjenige, der ohne die Kleider Dienst tut, mit dem Tod bestraft wird. Unsere weisen seligen Angedenken sagten im Traktat Sevachim im babylonischen Talmud, wenn ihre Kleider an ihnen sind, ist ihr Priestertum an ihnen. Wenn ihre Kleider nicht an ihnen sind, ist ihr Priestertum nicht an ihnen. Sowohl die ausführliche Darstellung in der Tora als auch die Genauigkeit und die schwerwiegende Bedeutung werfen die Frage auf, was ist die Bedeutung dieser Kleider? Die Ausleger teilen sich wieder, wie bei den Geräten der Wohnstätte, in die kleine Gruppe derer, die sich damit begnügen, die Dinge nach dem Wortlaut zu erklären, ohne eine Bedeutung für sie zu suchen, und die, die das suchen, worauf mit diesen Kleidern hingewiesen wird. Ramban führt viele Beweise aus der Tora, den Propheten und den Schriften an, dass die Kleider des hohen Priesters königliche Kleider sind und sich in solchen Kleidern damals Könige und ihre Angehörigen zeigten. Demnach ist die Aufgabe dieser Kleider, den am heiligen Dienst tuenden Ehre und Pracht zu verleihen und sie vor dem ganzen Volk zu ehren. Eine andere, ebenfalls nicht allegorische Erklärung, wird von Benno Jakob gegeben. Er untersucht die Bedeutung des Kleides im Allgemeinen, wie er sie nach dem Wortlaut der Schrift versteht. Vergessen wir nicht, dass das erste Kleid der Menschen ihnen von dem Heiligen gepriesen sei, er gegeben wurde und er es ihnen anzog. Das ist überraschend und erstaunlich, denn es gibt nichts in der Kultur und der Zivilisation, das der Mensch nicht selbst mit der Kraft seines Verstandes erfinden musste. Es gibt nichts in der Gestaltung und Besiedlung der Welt, das ihm von ihm gegeben wurde. Nicht das Feuermachen, nicht die Feldarbeit und nicht das Häuserbauen hat er dem Menschen geoffenbart, sondern der Mensch musste sich selber seinen Weg bahnen. Aber das Kleid wurde ihm von oben gegeben. Und selbst das Anlegen des Kleides tat er nicht mit eigener Kraft, sondern es wird uns ausdrücklich gesagt, und er, Gott, machte dem Menschen und seiner Frau Gewänder aus Haut und legte sie ihnen an, in Genesis 3. Hören wir dazu die Auslegung Benno Jakobs. Die Bekleidung ist mehr als Schutz gegen Kälte oder eine Zier. Sie ist das erste und unerlässliche Merkmal einer menschlichen Gesellschaft und für das sittliche Gefühl das Zeichen, das den Menschen äußerlich vom Tier unterscheidet. Rang und Würden werden durch Unterschiede in und an der Kleidung kenntlich gemacht, daher die Würde selbst als Kleid bezeichnet werden kann. Die Priester erhalten besondere Kleider zur Ehre und Bekrönung. Die höchste menschliche Würde ist die des hohen Priesters, wenn er am Versöhnungstage in das Allerheiligste tritt. Ganz in Weiß, der Farbe der Reinheit und des Lichtes, soll er dem mit Leinen bekleideten, dem Himmelsengel gleichen. Daher in Levitikus 16, und er wird mit ihnen angetan sein, nicht sie anlegen, wie nur noch von Gott in Psalm 93, er ist Gott angetan mit Erhabenheit. Also ist das Kleid an sich Symbol der Würde des Menschen als Menschen, wie Nacktheit tierisch und Entblößung Unzucht ist. Damit nun, dass Gott selbst den ersten Menschen Gewänder gemacht hat, soll ausgedrückt werden, dass die Bekleidung nicht für eine bloße Konvention zu achten sei. Sie ist, da sie dem Menschen der Natur der Sache nach nicht mit seiner Entstehung anerschaffen werden konnte, ein Nachtrag zur Schöpfung, gewissermaßen eine zweite Haut, die höhere Leiblichkeit. Und es war ein geistvolles Wortspiel, wenn Rabbi Meir am Rande seiner Tora vermerkte, natürlich nicht korrigierte, Lichtgewänder statt Hautgewänder. Das ist das Wortspiel mit den hebräischen Wörtern für Licht und Haut. Die hören nach unserer Aussprache sich gleich an, beide Or. Aber das Wort für Haut ist eben der tiefe Knacklaut des einen, was eigentlich Or wäre. Und das Licht ist ein sanfterer Knacklaut, das Aleph. Und so kann man hier eben die beiden Dinge miteinander vergleichen. Nach Benno Jakob bekleidete er also den Menschen und seine Frau, weil er sie damit für ihre Aufgabe heiligte, die Eltern der menschlichen, die kulturtragenden Gesellschaft zu sein. Und so machte es auch Mose nach dem Befehl des Schöpfers, als er sich anschickte, Aaron und seine Söhne für das Priesteramt zu heiligen. Lass deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm aus den Kindern Israels zu dir hintreten, mir als Priester zu dienen. Und mach deinem Bruder Aaron heilige Kleider zur Ehre und zur Pracht. Und mach die Kleider Aarons, ihn zu heiligen, mir als Priester zu dienen. Und bekleide sie, deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm, salbe sie und fülle ihre Hände und heilige sie, mir als Priester zu dienen. Wir lernen also, der nach dem Ebenbild Gottes geschaffene Mensch darf sich nicht mit seiner natürlichen Existenz begnügen. Er muss sich über seine natürliche Existenz erheben. Der Mensch ist das einzige Geschöpf auf der Welt, das sich nicht mit seiner natürlichen Haut begnügt, sondern seine Nacktheit mit Kleidung bedeckt, die ihm von seinem Schöpfer gegeben wurde. Und damit wurde ihm seine Aufgabe als Priester im Tempel der Natur gegeben. Die Söhne Aarons, die Priester, die in seinem Haus Dienst tun, dienen vor ihm nicht in beliebiger Kleidung, in Alltagskleidung. Der Dienst im Heiligtum ist nicht Teil des Alltagslebens. Er ist kein spontanes, natürliches Tun, sondern überlegt und geplant. Er wollte den Unterschied zwischen heilig und profan Und daher befahl er Mose, ihnen heilige Kleider zur Ehre und zur Pracht zu machen. Aber die Ausleger, die den Weg der Allegorie wählen, begnügen sich natürlich nicht mit einer solchen Erklärung. Sie sehen in dem Anlegen der Ehrenkleider nicht nur einen Ausdruck für das sich Erheben des Menschen über die nackte Natur und seine Adligung, sondern auch ein Symbol dafür, dass der Mensch sich mit den guten Eigenschaften der Seele einhüllt. Und tatsächlich kann man in der Sprache der Bibel und auch in anderen Sprachen finden, dass das Sich-Bekleiden des Menschen mit Kleidern als metaphorischer Ausdruck für sein Erstarken in bestimmten Eigenschaften benutzt wird. Auf diesem Weg geht der Kommentar von Akedat Yitzhak. In der Sprache der Völker bezieht sich der Ausdruck Habitus sowohl auf die Kleider des Menschen als auch auf seine Eigenschaften. Und ich denke, dass es nicht ohne Grund ist, dass die übrigen Sprachen es so machten, sondern es ist ganz passend. So wie man den Menschen an seiner Kleidung äußerlich erkennt, ob er ein Händler oder ein Mönch ist, so beginnt die Kenntnis unserer verborgenen Seele mit ihren äußeren Tätigkeiten. Und aus den Tätigkeiten werden sicher die Kräfte bekannt werden. Die Prophetie hat dies bereits bei Gott, gepriesen sei er, angewandt, der uns nicht anders als durch sein Tun bekannt wird. So heißt es im Psalm 104, Herrlichkeit und Pracht hast du angelegt. Er ist König, angetan mit Erhabenheit, angetan ist er mit Macht umgürtet. Und so zeigt es sich in der Vision Zacharias, wo es heißt, und Josua war mit schmutzigen Kleidern bekleidet und stand vor dem Engel. Und sofort danach, und sie nahmen ihm die verschmutzten Kleider ab, und er sagte zu ihm, siehe, ich habe dir deine Schuld abgenommen und ich lasse dich bekleiden mit Festkleidern. Er erklärt, dass das Abnehmen der verschmutzten Kleider und ihr Wechseln das Abnehmen der Sünden und der minderwertigen und mangelhaften Eigenschaften bedeutet. Ja, soweit Nechama Leibovic. Sind da noch Fragen, Anmerkungen zu? Ja, Frau Dankowski, Sie müssen sich noch freischalten. Ja,
ich bin schon freigeschaltet.
Ja.
Eine Frage am Rande betrifft den Ausdruck, den Priestern die Hände füllen. Wie interpretieren Sie das bitte?
Das wird so beschrieben in dem Opferritus, mit dem die Priester in ihr Amt eingeweiht werden sollen, dass ihnen gewisse Dinge, ich glaube, es sind die Brote, in die Hand gelegt werden, dass sie sozusagen mit Opfern schon vor das Heiligtum treten sollen. Das ja, gehört zu dem Ritus der Einweihung der Priester in ihr Amt, der Einsetzung der Priester in ihr Amt. Ja, ich denke, wenn dann keine weiteren Fragen sind, können wir damit abschließen. Beim nächsten Mal haben wir ja die große Geschichte vom goldenen Kalb, sozusagen die Panne, die dazwischen kommt, und werden uns mit diesem Problem befassen. Und bis dahin wünsche ich dann noch einen schönen Abend und eine weitere gute Woche.
Ich wünsche auch einen schönen Abend und bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank.